Oja im Ohr. Hörstücke für enkeltaugliches Leben. Commons und Sein. Von Silke Helfrich und David Bollier. Gelesen von Luisa Kleiner. Erschienen 2019 in Oja, Ausgabe Nummer 55. Silke Helfrich und David Bollier fragen sich, durch welchen Rahmen wir die Welt betrachten, und wie dieser den Blick für das Gemeinschaften verstellt.
Beim Nachdenken über die praktische Welt der Commons sind uns zwei Dinge klar geworden. Dass das, was all diese Beispiele verbindet, auf einer tieferen Ebene liegt, der Ebene des Seinsverständnisses, und dass wir für das Besondere an Commons im Wortsinn sprachlos sind. Wir können es mit den Begriffen der Wirtschafts-, Rechts- und Politikwissenschaften nicht wirklich erfassen und brauchen daher ein anderes Vokabular. In der modernen Welt dreht sich alles um das Individuum, das Wirtschaftswachstum oder die Herrschaft der Menschen über die Natur. In solch einem Kontext erscheint Commoning wie etwas Sonderbares, bestenfalls Außergewöhnliches. In Wirklichkeit aber sind Elemente des Commonings weit verbreitet. Wir wollten ergründen, warum das Thema dennoch politisch irrelevant oder gar wie eine Terra incognita, ein unentdecktes Land erscheint, das sich nicht aus sich selbst heraus erklärt und erst entschlüsselt werden muss. Das Problem liegt sehr tief, auf der Ebene der Ontologien, also der Seinsverständnisse, die all unserem Tun und Gestalten zugrunde liegen. Um dies nachzuvollziehen bzw. zu erläutern, erzählen wir eine bemerkenswerte Episode aus der Wissenschaftsgeschichte und nehmen sie mit in ein eindrucksvolles Museum. Truthahn oder Dinosaurier? Es war an einem dieser Tage, an denen unsere Gespräche um die zu Gewissheit werdende Ahnung kreisten, dass etwas ganz Grundlegendes den Blick für Commons verstellt. Wir wollten die Gedankengänge fassen und plausibel beschreiben. Doch gefühlt gingen wir 3 Argumentationsschritte nach vorn und 4 wieder zurück. Irgendwann beschlossen wir, innezuhalten, eine kreative Pause einzulegen und das nahegelegene Beneski Naturkundemuseum zu besuchen. Das erwies sich als ausgesprochener Glücksfall. Während wir eindrucksvolle Exponate bestaunten, die wir uns so wenig erklären konnten wie die Unsichtbarkeit des Commons-Themas, hatten wir ein Aha-Erlebnis. Manchmal können neue Einsichten nur durch einen Wechsel der ontologischen Perspektive gewonnen werden. Wir nennen dies einen Ontowandel. Das kleine, aber exzellent ausgestattete Beneski-Museum ist im Wesentlichen ein Arbeitsraum, in dem Studierende lernen, geologische Rätsel zu entziffern. Viele der Exponate dokumentieren die Forschung von Edward Hitchcock, einem führenden Geologen der 1830er Jahre, der in Steinbrüchen und auf Farmen der Umgebung tausende Steine und Steinplatten mit eigenartigen Markierungen entdeckt hatte. Im Museum gab es beeindruckende Dinosaurierknochen, darunter den Kopf eines Tyrannosaurus Rex. Daneben lag ein Raum, dessen Wände dutzende Platten Sedimentgestein zierten. Eine neben der anderen, allesamt erklärungslos. Jede enthielt ein Rätsel aus der Zeit vor 270 Millionen Jahren. Handelte es sich bei diesen Markierungen um Fußspuren von Truthähnen, wie viele Menschen vor Ort sie nannten? Oder waren es etwa die Fußabdrücke von Noahs Raben, einem gigantischen Vogel der Arche Noah? Es war schwierig, darüber zu spekulieren, denn versteinerte Knochen waren nicht zu finden. Hitchcock war ein seriöser Wissenschaftler und gläubiger Christ. Sein Bezugsrahmen zum Theoretisieren, um den Markierungen ihr Geheimnis zu entlocken, bestand aus seiner eigenen Beobachtung und der Bibel. Als er auf Cape Cod auf Kies, Lehm, Sand und Felsablagerungen stieß, fand er es vollkommen logisch, sie als Diluvium zu bezeichnen, als Verweis auf die in der Bibel beschriebene Sintflut. Tatsächlich aber waren die Ablagerungen Überbleibsel eiszeitlicher Gletscher. Obwohl Hitchcock mit Robert Owen, Charles Darwin und Charles Lyell korrespondierte, beharrte er auf seine Überzeugung, dass die im Sedimentgestein enthaltenen Fußabdrücke, wie er sie nannte, von großen, vorzeitlichen Vögeln kamen. Warum auch nicht? Das war in Hitchcocks Welt plausibel. In seiner Zeit hatte die Entdeckung der prähistorischen Welt gerade begonnen. Das Wort Dinosaurier wurde erst 1841 vom britischen Geologen Robert Owen geprägt und die ersten Dinosaurierfossilen in den USA sollten erst 1858 entdeckt werden. Charles Darwin veröffentlichte die Entstehung der Arten ein Jahr darauf und die Entdeckung einiger der bedeutendsten Fossilien geschah erst in den 1890er Jahren. Für Hitchcock, der an die Bibel glaubte, war die Idee riesiger, echsenartiger Kreaturen, die vor 273 Millionen Jahren eine ganz andere Lebenswelt durchstreiften, buchstäblich undenkbar. Die Nachwelt blickt nicht selten verständnislos auf das Tun vorangegangener Generationen, weil sie bestimmte Dinge nicht wussten oder wissen konnten. Das ist hier nicht unser Thema. Wir möchten die Aufmerksamkeit vielmehr darauf lenken, wie eine Welt sich bereits vorstrukturiert und damit auch beschränkt, was wir wahrnehmen. Wir können die Welt niemals wirklich so sehen, wie sie ist, weil wir im Kopf zu stark damit beschäftigt sind, sie zu erschaffen. Natürlich gehen wir dennoch davon aus, dass das, was wir wahrnehmen, offensichtlich und universell ist. Tatsächlich aber basiert jegliche Sicht auf die Realität auf einigen Vorannahmen über die Natur der Welt. Unsere Überzeugungen über das, was ist, sind von unsichtbaren Annahmen geformt, die durch Kultur, Geschichte und persönliche Erfahrung beeinflusst sind. Die Sprache ist für diese Art des Erschaffens der Welt in unserem Bewusstsein entscheidend. Welche Sprache, Wörter, Begriffe und Kategorien wir in einer bestimmten politischen Ökonomie und Kultur verwenden, entscheidet mit darüber, welche Phänomene als bedeutend gelten und ob und wie sie moralisch aufgeladen werden und welche anderen Phänomene unbenannt bleiben und damit ignoriert werden. So formt sich ein mentales Bild, ein Rahmen für die Wahrnehmung und die Nichtwahrnehmung. Und das kann politisch nützlich sein. In seiner klassischen Studie über die Folklore des Kapitalismus schrieb Thurman Arnold etwa, wie die Konzerne in den USA fälschlicherweise als Personen charakterisiert werden und auch ihre Rechte erhalten, etwa unbegrenzt im Wahlkampf zu spenden. Wenn wir hingegen für etwas gar kein Wort haben, bleibt es unbenannt, unbesprochen, unbemerkt. So gibt es keine wirklich treffende Entsprechung für den Begriff Commons im Deutschen. Forschende aus den Kognitionswissenschaften verweisen häufig auf den ideologisch-selektiven Charakter solcher Rahmen. Dass sie hocheffektive Wahrnehmungsfilter sind und zugleich allgegenwärtig, hilft zu erklären, warum Neues unsichtbar erscheint, obwohl es vor aller Augen existiert. Als John Maynard Keynes damit rang, die Wirtschaftswissenschaften neu zu erfinden, schrieb er: Die Gedanken, die hier so mühevoll ausgedrückt sind, sind äußerst einfach und sollten augenscheinlich sein. Die Schwierigkeit liegt nicht so sehr an den neuen Gedanken, als in der Befreiung von den alten, die sich bei allen, die so erzogen wurden wie die meisten von uns, bis in die letzten Winkel ihres Verstandes verzweigen. Andere Sprache, anderes Sein. Eine vorherrschende Weltsicht ist unglaublich mächtig. Sie setzt Phänomene unbemerkt in einen geordneten mentalen Rahmen. Dieser wiederum verdrängt andere, potenziell wichtige Betrachtungsweisen der Welt. Wir haben also gegenwärtig nicht nur das Problem, dass die Institutionen liberal-demokratischer Staatlichkeit zerfallen, auch die Arten und Weisen, die Welt wahrzunehmen und darzustellen, tun dies. Die grundlegenden Geschichten, die wir uns erzählen, funktionieren nicht mehr. Selbstverständlich sind die Probleme eng miteinander verknüpft. Wenn politische Systeme nicht mehr funktionieren, dann auch deswegen, weil sie auf Erzählungen über das Sein aufbauen, die untauglich geworden sind oder nicht mehr respektiert werden. Liebgewonnene Geschichten und Denkkategorien können die Wirklichkeit, die sich verändert hat, nicht mehr angemessen abbilden. Wer aber die herrschende Ordnung bewahren will, möchte oft nichts anderes und hält sich an veralteten Ausdrucksweisen fest, um die vertraute Sichtweise zu bestätigen. Neue Realitäten werden zudem auch deswegen nicht erkannt, weil Vokabular und Logik fehlen, um sie gewissermaßen aufzuschließen und für die jeweilige Kultur lesbar zu machen. Etwas Ähnliches haben wir erlebt, als wir die Phänomene des Commonings erklären wollten. Uns wurde bewusst, dass wir in der Sprache der konventionellen Politik und Wirtschaftswissenschaften nicht angemessen ausdrücken konnten, was wir beobachtet hatten. Da klafften mehrere lexikalische und kategoriale Lücken, sodass bestimmte Realitäten und Erkenntnisse im Dunkeln blieben. Der Historiker E.P. Thompson bemerkte einmal zutreffend: Es war stets ein Problem, Commons mit kapitalistischen Kategorien zu erklären. Da passte etwas nicht. Wenn wir über die Zukunft unseres Zusammenlebens und die Zukunft des Politischen nachdenken, so müssen wir uns zunächst über unsere, oft im Verborgen liegenden, Vorstellungen von der Welt und vom Menschen verständigen. Der erste Schritt auf diesem Weg ist das Nachdenken über die Wörter und Begriffe unserer Alltags- und Fachsprache. Sie transportieren alte Denkgewohnheiten und begrenzen die Bandbreite dessen, was wir für möglich halten. Schulen wir uns also selbst darin, die Welt durch neue Wörter, Beziehungen und Praktiken auf neue Weise zu sehen und zu erfahren. Silke Helfrich studierte romanische Sprachen und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Ökonomie. Von 1999 bis 2007 leitete sie das Regionalbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Mexico City. Die Aktivistin, Referentin und Mitbegründerin des Deutschen Commons-Instituts war die bedeutendste Commons-Forscherin ihrer Zeit. Als Autorin, Übersetzerin und Herausgeberin verantwortete sie zahlreiche Standardwerke zum Commoning. Zuletzt das gemeinsam mit David Bollier verfasste Buch »Frei, fair und lebendig – Die Macht der Commons«. Am 10. November 2021 verunfallte Silke Helfrich tödlich bei einer Wanderung in unwegsamem Gelände in Liechtenstein. David Bollier engagiert sich als Autor, Aktivist, Blogger und Berater für die Renaissance der Commons. Er verfasste zahlreiche Beiträge und Bücher zum Thema, darunter die Einführung Think Like a Commoner. Von 2002 bis 2010 war er Herausgeber des von ihm gegründeten Online-Magazins On the Commons. Als Leiter des Programms Reinventing the Commons am Schumacher Center for a New Economics lebt und arbeitet er in Amherst in der USA.
Commons und Sein von Silke Helfrich und David Bollier. Gelesen von Luisa Kleine. Erschienen 2019 in Oja, Ausgabe Nummer 55. Nachzulesen auf oja-online.de. Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Das Hörstück ist ein Auszug aus dem Buch Frei, fair und lebendig. Die Macht der Commons. Erschienen 2019 im Transkriptverlag Bielefeld. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden.